Herr Präsident, vielen Dank für die freundliche Einführung. Meine Damen und Herren, ich möchte also über dieses Thema sprechen, 40 bis 45 Minuten, und mit folgender Einführung beginnen. Der römische Architekt Vitruv hat in seinem Werk über die Architektur uns folgende Begebenheit berichtet. Der sokratische Philosoph Aristipp, als er durch einen Schiffsbruch auf das Gelände der Einwohner von Rhodos geworfen wurde und gezogene geometrische Figuren gesehen hatte, soll er zu seinen Gefährten ausgerufen haben: Lasst uns guter Hoffnung sein, denn wir sehen die Spuren von Menschen. Diese Situation ist in dieser Illustration geschildert. Sie sehen hier unten Rechtecke und Dreiecke, also das ist Euklid, denn das Ganze ist ein Titelkupfer auf der Ausgabe der euklidischen Werke von David Gregory. In der Tat, Mathematik ist eine kulturelle Kraft. Diese Überzeugung teilte auch Leibniz, übrigens ein großer Bewunderer von Joachim Jungius, was ich nicht versäumen möchte, an dieser Stelle natürlich ausdrücklich zu erwähnen. Leibniz hat sich für Probleme von großem Interesse interessiert. Er hat sich also für Versicherungsschutz interessiert, für Gerechtigkeit bei Geldgeschäften. Was ist Gerechtigkeit bei Geldgeschäften? Niemand darf sozusagen übervorteilt werden, weder der Gläubiger noch der Schuldner. Wir kommen auf das Thema zurück. Für demografische Entwicklung, für Altersversorgung, für öffentliche Verschuldung. Wenn irgendetwas aktuell ist, dann doch dies. Wir haben 2 Billionen Euro Schulden derzeit in der Bundesrepublik und es wird kein Euro zurückgezahlt. Ich möchte also mit Ihnen in den folgenden 40, 45 Minuten die folgenden 5 Themen ansprechen. Zunächst Wirtschaft und Wissenschaft, Mathematik als kulturelle Kraft, die Aufgabe eines Rechtsmathematikers, Mathematik als juristische Kraft, dann Calculus Politicus, also etwa politische Rechnung, Demografie, viertens Leibrenten, Mathematik als politische Kraft, fünftens Staatsverschuldung und das Ganze mit einem kurzen Epilog abschließen. Kommen wir also zunächst einmal zum ersten Thema Wirtschaft und Wissenschaft, Mathematik als kulturelle Kraft. Leibniz hat in einer seiner vielen Denkschriften etwa im Juli 1680 verfasst, Folgendes ausgeführt. Also ist die ganze Republik gleichsam ein Schiff zu achten, welches vielen Wetter und Unglück unterworfen und daher unbillig, dass das Unglück nur etliche wenige treffen, die anderen aber frei ausgehen sollen. Und etwas später fährt er fort, die Billigkeit in der Republik erfordert, dass Casus Fortuiti, also Schicksalsschläge, gemein gemacht werden und einer dem anderen sie tragen helfe. Leibniz trat für die Etablierung öffentlicher Assikuranzen ein, denn wie er sie in Andersherren mitteilen konnte, was die Leute nicht haben, kann man von ihnen nicht fordern. Es war also durchaus auch im Interesse des Landesherrn, dass die Leute nicht von Schicksalsschlägen sozusagen getroffen wurden. Aber er nahm Einwände vorweg. Der erste Einwand war, wenn wir das Unglück teilen, dann müssten wir das Glück auch teilen. Dem entgegnete Leibniz zunächst, das tritt ja nur selten ein offen gesagt schwaches Argument. Zweitens, der Glückliche trägt die Lasten, die Onera, nach seinem Vermögen, aber vor allen Dingen alle, Glückliche wie Unglückliche, müssen zur Assikuration kontribuieren, also zur Versicherung beitragen. Man weiß ja nicht, wen es trifft. Also das ist der Gedanke einer Solidargemeinschaft, die das Risiko des Einzelnen trägt, indem jeder einen kleinen Obolus entrichtet. Der zweite Einwand sagte, das könnte ja durch eigene Schuld geschehen sein. Es sei nicht zu unterscheiden, was von einem Schicksalsschlag, was von Negligentia, also Vernachlässigung oder Bosheit herrühre. In anderen Worten, das können wir deshalb nicht machen. Leibniz sagte dagegen, man kann sehr wohl unterscheiden. Man muss eben auf die Schicksalsschläge abheben. Und, fügte er hinzu, das sollten wir nicht überlesen, gegen Mutwillige und Faulenzer ist eine gute Landesordnung und deren Handhabung erforderlich. So, und im Übrigen zeigt er sich als Menschenkenner, die Rettung muss bei Zeiten einsetzen, da aus Unglück Verzweiflung, daraus Bosheit oder Lethargie erwächst. Solidarität ist also gefragt. Allerdings ist das keine Einbahnstraße. Er legt größten Wert darauf, dass das Commune Bonum, das Gemeinwohl, stets dem Individualwohl vorausgeht, übergeordnet ist. Jeder hat im Rahmen seiner Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass er nicht der Gemeinschaft zur Last fällt, indem er für sich selbst sorgt. Und in dem Grundriss eines Bedenkens von Aufrichtung einer Sozietät, wir sind noch im Jahre 1671, der Präsident hat es ja gerade ausgeführt, sagt er deshalb, denn keiner so lahm ist, dass er nicht auf gewisse Maße arbeiten könne. Also, dass man eine ehrliche Arbeit als unzumutbar zurückweisen kann, obwohl man von dem Geld anderer Leute lebt, das ist ihm nicht in den Sinn gekommen. Und wir sollten hinzufügen, diese Sozietät, die dann zustande kam, das ist ja die heutige Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, war also nicht so gedacht, dass da Gelehrte sozusagen über esoterische Probleme reden, sondern sie hatte handfest die Aufgabe, Theorie, wie Herr Kreuzer sagte, cum praxi zu verbinden. Das heißt, die Hebung des Lebensstandards der Bevölkerung war ein klares Ziel der noch zu gründenden Akademie, also sehr lebensnah. 1700 schreibt Leibniz eine Denkschrift zur Gründung, die wird dann ja gegründet, und dort heißt es, eines der nützlichsten Dinge zum Besten von Land und Leuten wäre eine gute Anstalt gegen Feuerschäden, weil nunmehr vortreffliche Mittel dagegen gefunden, welche in Machinis, also Maschinen und mathematischen Grund beruhen. Und er fährt fort, ebenmäßig wäre auch Anstalt zu machen gegen Wasserschäden. Zu diesem trefflichen Zweck ist nichts als ein rechter Gebrauch der Geometrie vonnöten und ist die Kunst der Wasserwaage nunmehr sehr hoch gebracht. Aber er mahnt die Mächte in seiner Zeit, er ist ja immer bürgerlicher gewesen, hatte also keine Macht zur Durchsetzung, die eingeworbenen Mittel für den vorgesehenen Zweck zu verwenden. Das ist also an den Herzog in Hannover gewandt, an den Kurfürsten in Berlin und auch an den Kaiser in Wien. Und er heißt dazu, 1680, Maßenkredit eines der wichtigsten Dinge ist, so man zu suchen und zu erhalten und bisweilen höher als ein bares Kapital zu schätzen. Wenn Sie an die IFA oder an die DFB denken, wird man die Aktualität dieser Bemerkung entsprechend würdigen können. Halt. Also, wenn wir Leibniz' Staatsbegriff noch einmal charakterisieren, dann ist das kein perfekter Wohlfahrtsstaat, zu dem heute jedenfalls geneigt wird, um es vorsichtig auszudrücken, sondern ein Staat, der sich auf Privateigentum und Selbstverantwortung stützt. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, die Aufgabe des Rechtsmathematikers, Mathematik als juristische Kraft. Der Präsident hatte es gesagt, Leibniz war promovierter Jurist mit 20 Jahren, etwas früher als das heute üblich ist. Gerechtigkeit bei Geldgeschäften. Ein Kernthema war der Barwert eines bestimmten Betrages, den ich erst in der Zukunft schulde. Nehmen Sie an, mein guter Freund Thomas Sohner hat mir 5.000 Euro geliehen, aber mit der Maßgabe, sie in 10 Jahren zurückzuzahlen. Nun stellt er fest, Benzin ist billig, ich kaufe mir jetzt ein großes Auto. Also sagt er, Knoblauch, ich brauche das Geld sofort. Dann sage ich zu Thomas Sohner, einverstanden, ich zahle aber weniger. Denn es war ein Rechtsgrundsatz im römischen Recht, wer eher zahlt, zahlt weniger. Das Problem bestand darin, dass in diesem römischen Recht nicht definiert war, was dieses Interusurium, so heißt das, der zwischenzeitliche Zins ist und vor allen Dingen, wie er zu berechnen ist. Wo tritt so etwas auf? Bei Schuldenrückzahlungen natürlich, bei Versteigerungen, also Ratenzahlungen, ich zahle erst später, dann möchte ich aber wissen, was das heute wert ist. Und bei Versicherungen, also etwa Altersversorgung, sei es nun Renten oder Pensionen. Wir haben hier, um Ihnen ein Beispiel zu geben, eine der verschiedenen Versionen eines Aufsatzes, den er dann schließlich veröffentlicht hat. Und da oben steht, juristisch-mathematische Überlegung, wie viel derjenige mehr fordert, nach unserem Verständnis, der vorzeitig fordert. Oder über den Abzug der Antizipation, normalerweise Rabatt genannt. Es gab für diese Aufgabe zu Leibniz' Zeiten 3 Lösungen. Die erste Lösung stammte von Benedikt Carpzov, damals ein berühmter Jurist in Leipzig, wie Leipzig damals überhaupt ein Zentrum der Juristerei war. Die zweite Lösung stammte von den Rechtssachverständigen Man sprach von der sogenannten populären Berechnung. Das verstehen wir alle, es ist keine höhere Mathematik. Wenn I der legale gesetzliche Zinssatz ist, damals 5%, dann sei V 100 über I, also wenn Sie so wollen 20. Wenn wir nur den einfachen Zins verwenden und A jahrelang verzinsen, dann wird aus dem Kapital X A über V mal X gleich P. Oder weil wir uns für X interessieren, X ist P mal V über V plus A. Dann ist X der Barwert dieses Betrages P. Wir haben jetzt keinen Zinseszins verwendet, sondern nur den einfachen Zins. Warum? Weil Zinseszins gesetzlich verboten war. Wir kommen darauf zurück. Und schließlich gab es die dritte Lösung, die Lösung der Kaufleute, die sogenannte genaue Berechnung. Was wir hier haben, ist nichts anderes, als dass wir die Zinseszinsformel nehmen und sie nach dem betreffenden Wert auflösen. Jetzt müssen wir uns aber über die drei Lösungen unterhalten, denn es stellt sich heraus, es gibt große Probleme. Zunächst einmal ist das Gerechtigkeitspostulat zu erfüllen. Keiner darf einen Vorteil von dem anderen haben, weder der Ratenzahler noch der Barzahler, weder der Schuldner noch der Gläubiger. Karzow hatte eine absurde Lösung vorgeschlagen. Er hatte nämlich gesagt, dieses Interusurium, was wir abziehen dürfen, wenn wir vorzeitig zurückzahlen, ist sozusagen die Summe der Zinsen der noch nicht gezahlten Beiträge. Wenn Sie sich das kurz überlegen, kann das dazu führen und führt natürlich auch dazu, dass derjenige, der etwas angezahlt hat, weniger als nichts gezahlt hat, weil die Zinsen entsprechend groß sind. Leibniz ist einigermaßen freundlich, aber sagt, die waren also nicht gewohnt, solche Dinge zu betrachten. Also eine absurde Lösung. Und das war geltendes Recht. Überlegen Sie bitte, geltendes Recht. Erst nach der Veröffentlichung des Leibnizschen Aufsatzes wurde das postwend geändert. Dann hatten wir gehört, also es gibt einen zudem Vorteil des Barzahlers gegenüber dem Ratenzahler. Die Rechtssachverständigen, also wo nur der einfache Zins verwendet wurde. Auch diese Lösung ist absurd. Es gibt einen Vorteil des Ratenzahlers gegenüber dem Barzahler, das müssen wir jetzt im Einzelnen nicht nachvollziehen, aber es ist so, des Gläubigers gegenüber dem Schuldner. Bleibt also nur die Lösung der Kaufleute, die sogenannte genaue Berechnung. Dann aber stellt sich die Frage, haben wir jetzt nicht einen Verstoß gegen das Verbot des Zinseszinses? Wir haben ja die Zinseszinsformel einfach nach x aufgelöst. Also musste Leibniz sich alle Mühe geben, diesen Vorwurf, Zinseszins verwendet zu haben, auszuräumen. Zunächst einmal noch einen Blick auf ein Original. Diese Dinge sind übrigens schon entziffert und veröffentlicht, wenn Sie es denn wissen wollen. Sie haben hier oben noch einmal wieder diese juristisch-mathematische Überlegung und unten die beiden Lösungen, die wir eben besprochen haben. Das hier ist A in einem Quadrat, der Exponent, also im Endeffekt ist das die Lösung der Kaufleute, die genaue Berechnung und unten gerade noch erkennbar die Lösung der Juristen. Ja, wie hat nun Leibniz die Sache abgeleitet? Also wir werden auf den Vorwurf, den Zinseszins verwendet zu haben, gleich zurückkommen. Er hat das auf dreifache Weisen gemacht. Zunächst eigentlich A ist immer die Zahl der Jahre mit 4 angesetzt und P ist 1000 und dann sozusagen durch Verallgemeinerung diese unendliche Reihe abgeleitet, deren Summe tatsächlich P mal V über V plus 1 zu A ist. Das ist ja der Wert für den Barwert. Dann hat er zweitens, wenn A gleich 1 und P gleich 1 ist, diese Reihe betrachtet, dann bleibt ja nur noch V über V plus 1 übrig. V zur Erinnerung war 20, also 100 durch I, I ist 5%, also 5, 20. Versuchen wir das hier zu verstehen. Wir sollen in einem Jahr 1 zurückzahlen und nun sollen wir es aber sofort zurückzahlen. So, wenn es 5% gibt, dann bedeutet das, ich kann etwas abziehen. Das heißt 5%, 1/20. Das ist aber eigentlich erst in einem Jahr der Fall. Nicht? In einem Jahr hätte ich 5%. Wenn ich jetzt dem Gläubiger 1/20 absehe, weil ich sage, ich zahle das ja vorzeitig zurück, dann habe ich einen Vorteil, weil ich ja eigentlich erst in einem Jahr diese 5% hätte. Also muss ich meinerseits dem Gläubiger wieder 5% von dem abgezogenen Betrag zahlen. 1/400. Sie bemerken, das ist aber auch erst in einem Jahr. Also muss ich als Schuldner wiederum, darf ich hier wieder ein 8000. Das geht immer so weiter. Dies leuchtet hoffentlich jedem unmittelbar ein. Wir haben eine Konvergente, unendliche Reihe, das ist 20 über 20. So, und was wir hier haben, ist nichts anderes als die Formel für den Zinseszins. Wir verzinsen, so, und dann kriegen wir P heraus. Wir lösen das nach P auf, dann nach X auf und dann kriegen wir diesen Wert. Wenn wir diesen Ausdruck nach X auflösen, kriegen wir P mal V über V plus 1. Dreht sich natürlich um. Was ist mit dem Vorwurf, Zinseszins verwendet zu haben? Leibniz sagt, man kann Zinsen für Zinsen fordern, die man vorzeitig zahlt. Das ist eine Kapitalisierung von Zinsen. Und auf das Kapital kann ich natürlich Zinsen erheben. Was wir nicht dürfen, ist Zinsen für Zinsen fordern, die der Schuldner nicht rechtzeitig zurückgezahlt hat. Das ist das gesetzliche Verbot des Zinseszinses. Die Begründung ist absolut einwandfrei und wendet sich gegen den Mathematikprofessor Fautz in Leipzig, der dort die Gelehrtenzeitschrift herausgab. Leibniz hat von all diesen Dingen nur einen einzigen Aufsatz 1683 veröffentlicht und sagt am Ende dieses Aufsatzes über die Anwendung hiervon in einigen juristischen Fragen, die bei herausragenden Autoren nicht hinreichend richtig definiert wurden und über die Einschätzung von Leibrenten, Reditus ad vitam, wo das Interusurium, also dieser Abzugswert, eine Rolle spielt, werden wir in einem anderen Aufsatz reden. Das Problem ist, er hat einen solchen Aufsatz nie veröffentlicht. Aber er hat sehr viele Studien hinterlassen und über die wollen wir ja jetzt reden. Also drittens, Calculus Politicus, das ist sein Ausdruck für, wenn Sie so wollen, politische Arithmetik, wir würden heute auch sagen Statistik, also Staatswissenschaft, ja. Demografie. Leibniz hat Zeit seines Lebens die Bedeutung von Statistik für eine gute Staatsführung unterstrichen. Das ist heute nicht anders als damals. Ich muss schon wissen, wie viele Leute im Land leben, wie viele Kinder, wie viele Lehrer brauche ich also, wie viele Krankheiten treten auf, wie viele Krankenhäuser, Ärzte brauche ich und so weiter. Und er kannte auch die Veröffentlichungen der einschlägigen Autoren Jan de Witt, Jan Hudde, Edmund Halley, William Petty, John Grant. Er zitiert diese Schriften, er exerpiert sie sogar. Das Problem ist, wie gehen wir mit Statistik um? Er hat 1682 eine Liste mit 50 Einträgen ausgearbeitet, wo es um solche Fragen geht. Etwa, welche Alter sind dem Tod mehr ausgesetzt? Oder wie viele von den Kindern erreichen das Erwachsenenalter? Oder was ist die mittlere Länge des menschlichen Lebens? Oder Zunahme oder Abnahme des menschlichen Geschlechts? Oder wie hoch ist die Leibrente? Klar, will jeder wissen, wie viel Rente kriege ich denn, wenn ich dann endlich mal in Rente gehen kann? Ja? Und so weiter. Nur diese Dinge beruhen auf Erfahrung, sind also unsicher und hochkomplex. Und aus diesem Grunde, obwohl Leibniz ja diese Fragen selbst aufgeworfen hat, hat er sie nicht verwendet, die Statistik, wenn er selbst über Leibrenten gesprochen hat und über das menschliche Leben. Er hat massiv vereinfacht. Wenn Sie so wollen, war er ein terribles Simplifikateur, ein schrecklicher Vereinfacher. Nur, fairerweise müssen wir hinzufügen, er war nach bestem Wissen und Gewissen der überhaupt Erste, der eine mathematische Modellierung des menschlichen Lebens versucht hat. Und Sie müssen, wenn Sie mathematisch modellieren, das weiß natürlich jeder Naturwissenschaftler, vereinfachen. Die Frage ist natürlich, was ist wesentlich unverzichtbar, was ist unwesentlich, was ist verzichtbar? Leibniz hat also folgende Annahmen getroffen, bevor er sich sozusagen als Mathematiker betätigt hat. Alle Menschen sind gleich lebenstauglich. Also wir haben es geklärt, das sind jetzt Dinge, die so nicht zutreffen, aber er macht es, um überhaupt zu mathematischen Ergebnissen zu kommen. Jedes Alter ist gleich todesanfällig. Und schließlich die Grenze des menschlichen Lebens sind, also das hat er unterschiedlich vorausgesetzt, 80, 70, 81 Jahre. Sie wissen, in der Bibel steht, euer Leben wird 70 Jahre, wenn es hochkommt 80 und so weiter. Ja. Darauf bezieht er sich natürlich. Leibniz hatte immer Gott gebraucht, wenn er Naturwissenschaft, Mathematik oder irgendetwas anderes betrieb. Für ihn war also Gott eine unverzichtbare Größe. Das menschliche Leben unterliegt einer Absterbeordnung, zufälligen Ereignissen, ist ein Abbild einer göttlichen Ordnung. Nicht? Sie wissen, dies ist die beste aller möglichen Welten. Es ist nicht die beste Welt. Dieses bewusste Missverständnis hat Voltaire gemacht, um ihn lächerlich machen zu können. Und die Vollkommenheit dieser Welt besteht darin, dass sie vervollkommnet werden kann. Das ist schon ziemlich subtil argumentiert, finde ich. Ja, er hat also drei Ergebnisse. Er geht normalerweise von stationären Bevölkerungen aus. Stationär heißt, die Zahl der Mitglieder bleibt gleich. Es sterben so viele, wie nachgeboren werden. Ist natürlich auch nur in seiner vereinfachenden Modellierung möglich. Eine einfache und originale Formalisierung der Lebenserwartung von Individuen und Gesellschaften. Er hat eine Grundlage geliefert einer wahrscheinlichkeitstheoretischen strengen Analyse der Sterblichkeit. Und er hat einen philosophischen Zugang gegeben zu Fragen wie Einheit, Vielheit, Sicherheit, Möglichkeit, Notwendigkeit, Kontingenz, also Zufall, Zeit, Ewigkeit, Determinismus, Freiheit. Und damit kommen wir jetzt zu den längeren Abschnitten, zu den Leibrenten Mathematik als politische Kraft. Nicht, also natürlich gehen hier politische Entscheidungen ein. Wann kann man überhaupt in Rente gehen? Bekanntlich künftig später als heute. Ja. Ob das übrigens so schlecht ist, weiß ich nicht. Also ich bin gar nicht der Ansicht, dass das so erstrebenswert ist, möglichst schnell in Rente zu gehen. Also, wir hatten gehört, die Wirklichkeit ist hochkomplex, unsicher, für eine mathematische Modellierung nicht recht geeignet. Gleichwohl sagt er, eine gewisse sichere und mathematische Schätzung der Wahrscheinlichkeit, nicht, dass es dann auf Lateinisch hier, ist möglich. Und zwar, um den Kaufpreis einer Rente oder, wenn Sie wollen, Pension zu berechnen. Die Vorstellung, dass man eine Pension oder Rente bekommt, ohne je etwas eingezahlt zu haben, war ihm absolut fremd. Also Kaufpreis heißt, wir wollen a Jahre lang, wir gehen mal an davon aus, wir leben noch a Jahre, den gleichen Betrag erhalten. Und das bedeutet, und den gleichen Betrag P, den gewünschten Betrag P. Dann müssen wir, wenn wir diese Pension oder Rente heute kaufen, diesen Betrag bezahlen, x gleich 1 minus v über v plus 1 hoch a, a ist die Zahl der Jahre, mal v mal p. Die Frage, und das Ergebnis leitet er viermal ab, übrigens in seiner Modellierung korrekt. Wie kommt er denn darauf? Das können wir ohne weiteres nachvollziehen. Wir haben bisher das einfache Interusurium betrachtet. Wir haben einen Betrag, der in einer Anzahl von Jahren sozusagen fällig ist und wir rechnen den Barwert für heute aus. Bei der Rente geht es darum, dass wir a Jahre lang zu verschiedenen Zeitpunkten einen Betrag zahlen oder bekommen. Das heißt, das ist das zusammengesetzte Interusurium. Und je länger die Zeit ins Land geht, bis der Betrag fällig ist, desto geringer ist der heutige Barwert. Auch klar. So, wir haben gesagt, Sie haben es a Jahre lang, also Barzahlung zu a verschiedenen Zeiten für einen gemeinsamen Kaufzeitpunkt, dann ist dieser Betrag der Barwert für den Betrag P, der in einem Jahr bezahlt wird. Das sehen wir ja an dem Exponenten 1. Das ist der Wert für den Betrag P in zwei Jahren. Das ist der Wert für den Betrag in a Jahren. Und was wir hier haben, ich denke, das übersehen wir noch alle, ist nichts anderes als eine endliche geometrische Reihe. Das kann jeder spätestens in der 7. Klasse. Dann kriegen wir diesen Ausdruck heraus. So. Er hat bei den Renten verschiedene Kategorien unterschieden. Außergewöhnliche, also Leibrenten, wo wir nicht mit Sicherheit sagen können, wie lange die Rente gezahlt wird. Aber es gibt natürlich Erfahrungswerte. Gewöhnliche Renten, amortisierbare, die man Losrenten nannte, oder ewige, die also beliebig lange gezahlt werden. Bei den außergewöhnlichen Leibrenten unterschied er zwischen gleichen und ungleichen. Man könnte ja sagen, je älter wir werden, desto mehr kriegen wir, weil es immer unwahrscheinlicher wird, dass wir überhaupt noch am Leben sind. Bei den gleichen, dass man das nach Jahren zahlt oder nach anderen Zeiträumen. Also ein Jahr ist mir zu lang, ich möchte das nach 3 Monaten und dann wieder nach 3 Monaten und so weiter. Und die jährlichen Zahlungen an eine Person oder an mehreren Personen. Und diese mehreren Personen können jetzt gleichen Alters oder verschiedenen Alters sein. Sie bemerken bitte, es ist eine klassische Dichotomie, also Zweiteilung. Und es wird auch immer schwieriger, dieses Problem zu lösen. Er sagt ausdrücklich, also wenn wir sozusagen von jährlichen Zahlungen an mehrere Personen verschiedenen Alters ausgehen, dann ist das schon so etwas wie der Höhepunkt solcher Rechnungen. Und das müssen wir uns jetzt mal genauer vorführen. Und damit es ein bisschen interessanter wird, mache ich das nicht nur für eine Person, sondern für Gruppen von Personen. Man sprach von Tontinen. Das wurde im 17. Jahrhundert in Paris erfunden. Wir haben eine Gesellschaft von Personen, sagen wir 6 Personen, an die wird jahrelang immer der gleiche Betrag ausgezahlt. Unabhängig davon, wie viele Menschen davon noch am Leben sind. Irgendwann werden die Leute sterben. Wenn es ursprünglich 6 waren, sind es irgendwann nur noch 5, 4, 3, 2, 1. Der Letzte macht nicht das Licht aus, der Letzte kriegt den Gesamtbetrag. Das heißt, es gibt ein hohes Motiv, möglichst lange am Leben zu bleiben. Je länger ich am Leben bleibe und die anderen sind alle schon tot, kriege ich umso mehr. Ja. So, dann müssen wir aber, wenn wir damit jetzt arbeiten, das werden wir tun an 3 Beispielen, uns auf 2 Definitionen einigen. Die Lebensdauer einer Gesellschaft, was ist denn das? Nicht, also soll ja gezahlt werden. Also nach dem eben gemachten Erläuterung ist die obere Grenze der individuellen Lebensdauer ihrer Mitglieder. Obere Grenze, also wenn der Letzte eben 10 Jahre lebt und dann stirbt, dann ist die Lebensdauer dieser Gesellschaft 10 Jahre. Ja? Eine Gesellschaft überlebt bis zum Tod ihres letzten Mitgliedes. Und zweitens, was ist denn die wahrscheinliche Lebensdauer einer Gesellschaft von n beliebigen Personen? Nicht bei den einzelnen Personen, da kann man eh nichts Genaues sagen, aber man hat natürlich Sterbetabellen und dergleichen. Ja, das ist das arithmetische Mittel der Lebensdauern von n-Tupeln. Stellen Sie sich also vor, 100 Personen stehen zur Verfügung. Wir bilden Gesellschaften von 6. So, und jetzt müssen wir das mal erklären, wie oft können wir denn Gesellschaften von 6 aus 100, wir können 6 aus 49 von mir aus nehmen, ja, bilden. Dann haben wir die Anzahl der Gesellschaften. Dann haben diese einzelnen Gesellschaften eine bestimmte Lebenserwartung. Wir berechnen also die gesamte Lebensdauer aller Gesellschaften und die teilen wir durch die Anzahl der Gesellschaften. Und dann kriegen wir das raus, was hier steht. Und das wollen wir jetzt einmal durchexerzieren mit einem ersten Fall. Und das wird dann immer ein bisschen, nur ein klein bisschen komplizierter. Also nehmen wir mal an, A75, um da was vor Augen zu haben, sei dasselbe Alter. Alle sind das gleich alt. Ja? Einer Gruppe von N, also etwa von 6 Personen. So, alle N-Personen haben verschiedene Lebenserwartungen, also 6 verschiedene. Ne? T ist 80 Jahre, die maximale Lebenserwartung. Also 0, 1, 2, 3, 4, 5 Jahre. Klarer Fall, 6 verschiedene Lebenserwartungen. So, und nun müssen wir uns sozusagen die Aufgabe vornehmen, von der wir eben gesprochen haben, die 4 Schritte durchführen. Wir müssen erstmal alle möglichen Kombinationen ermitteln, wenn es hier etwa 3 sind, die in einer Gesellschaft zusammengefasst werden. Das Beispiel werde ich mit Ihnen besprechen. Wie oft geht denn das? Ja, 6/3. Dann müssen wir die Lebenserwartung dieser Gesellschaften betrachten. Dann müssen wir die Gesamtzahl der Lebenserwartung berechnen und dann berechnen wir die wahrscheinliche Lebenserwartung, indem wir die Gesamtzahl der Lebenserwartung durch die Zahl der Gesellschaften teilen. Das ist alles noch sehr im elementaren Bereich. Ja. So. Ich hoffe, Sie können das ein bisschen sehen. Das ist etwas, denke schon. Ja. Nehmen wir an, wir haben 6 Personen, A, B, C, D, E, F, mit den 6 verschiedenen Lebenserwartungen 0, 1, 2, 3, 4, 5 Jahren. Und damit es nicht zu trivial ist, wollen wir uns die Aufgabe vornehmen, Terniones zu betrachten, also Dreiergruppierungen. Wir haben gesagt, 6 Personen stehen zur Verfügung. Wie oft können wir denn aus den 6 jetzt Dreiergruppierungen bilden? 6/3 natürlich. Wahrscheinlich wissen die meisten von Ihnen, was da rauskommt. Wir gucken uns das hier am Beispiel an. A, B, C, nicht? A, B, D, A, C, D, B, C, D, A, B, E, A, C, E, A, D, E, B, C und so weiter. Dann mit F, A, B, F, A, C, F und so weiter. Also, wenn man die auszählt, das sind 20. 6/3 ist in der Tat gerade 20. Ja, jetzt haben wir erstmal die Zahl der Gesellschaften. Jetzt müssen wir uns für die einzelnen Lebenserwartungen der Gesellschaft interessieren. Sie erinnern sich noch an die Definition, eine Gesellschaft lebt so lange, wie ein Mitglied überlebt. Also das Langlebigste gibt sozusagen die Lebenserwartung der Gesellschaft vor. Logo. Ne? Und wenn wir ABC uns nehmen, dann müssen wir oben nachgucken, also A stirbt ja gleich, B nach einem Jahr, C nach 2 Jahren. Die Lebenserwartung dieser Gesellschaft ist 2 Jahre, klar, weil C auftritt. Hier tritt D auf als höchster Buchstabe. D hat eine Lebenserwartung von 3 Jahren. Also alle Gesellschaften, wo D als höchster Buchstabe auftritt, haben eine Lebenserwartung von 3 Jahren. Wenn E auftritt, das sehen wir da oben wieder, haben wir Gesellschaften mit einer Lebenserwartung von 4 Jahren. Und schließlich, wenn F auftritt, eine Lebensdauer von 5 Jahren. So, jetzt gucken wir nach, das ist 1 mal 2, hier das war die Lebenserwartung 2, 3 mal 3, das sind 6 mal 4, 10 mal 5. Das alles muss zusammengezogen werden, da kommt 85 raus. Und damit Sie das schöner sehen können, ist das nochmal aufgeschrieben worden. Also 1 mal 2, 3 mal 3, 4 mal 6, 5 mal 10. 85 ist also die gesamte Lebenserwartung aller Gesellschaften. Das war ja nicht schwierig. Und diese Zahl dividieren wir jetzt durch die Anzahl der Gesellschaften. Übrigens, man kann das auch ein bisschen schicker schreiben, das nennt sich hier Binomialkoeffizient. Das muss man nicht wissen, das versteht man auch ohne. So, und das heißt, wir kriegen heraus 85 über 20, 4,25 Jahre als mittlere Lebenserwartung dieser Dreiergruppierungen. Dieser Wert wird eingesetzt in die Kaufformel für Renten, wie wir sie besprochen haben. Ja? Und hier steht das nochmal, 20,6 über 3. Und was Leibniz jetzt macht, ist natürlich schon ziemlich genial, er verallgemeinert sofort. Das heißt also, was wir hier haben, muss man natürlich sich fragen, wie kommt das zustande? Nicht? Das sind 16 Viertel, also 17 Viertel. Ne? Und wenn wir jetzt hier nochmal anders das Ding schreiben, 3 Viertel mal 3, 3 ist 6 minus 3. Das müssen wir jetzt einfach mal hinnehmen. 6 war die Zahl der zur Verfügung stehenden Personen, 3 war die Zahl der Personen einer Gesellschaft. Also das ist tatsächlich dann richtig plus 2. Wenn Sie das ausrechnen, kommen Sie wieder auf 17 Viertel. Und jetzt ist 3 sozusagen die Zahl der Personen einer Gesellschaft. Die nennen wir N, um das allgemein zu machen. Dann ist die um 1 größere Zahl natürlich N plus 1. 80 mehr können es nicht sein, mal minus N und plus N minus 1. 2 ist N minus 1. Also da haben wir den Ausdruck in allgemeiner Form für diese Situation. Nochmal, nichts hiervon ist zu Lebzeiten von Leibniz ideiert worden oder veröffentlicht worden. Schauen wir uns einen zweiten Fall an. Etwas anders gelegen. Sei A 76, dasselbe Alter einer Gruppe von N-Personen. Jetzt lässt Leibniz gleiche Lebenserwartungen zu. Also zwei Leute könnten beide 2 Jahre noch leben oder 3 oder gar keins mehr. T 79 ist wieder die maximale Lebenserwartung. Was heißt das? Wir haben 4 verschiedene mögliche Lebenserwartungen. 0, 1, 2, 3. Denn 79 ist die maximale Lebensdauer. Also nach spätestens 3 Jahren müssen die alle tot sein. So, und wir bilden Gruppen zu 3. Was heißt das? Wir haben 4 plus 3 minus 1 über 3 verschiedene Möglichkeiten. Das ist die Formel, die müssen wir jetzt nun uns glauben, für Kombination mit Wiederholung. Es können ja gleiche Lebenserwartungen auftreten. 0, 0, 1, 1, 1, 2 und so fort. Wir gucken uns das gleich an. Also, wenn wir das ausrechnen, 4 plus 3 minus 1 über 3, kriegt man übrigens auch wieder 20 heraus. Wir brauchen es aber nicht zu glauben, weil wir ja jetzt in der Mathematik sind und da gelten andere Gesetze. Hier zunächst einmal, was ist mir jetzt passiert? Kriegen wir das hier wieder weg? Mal sehen, was passiert. Nee. Ah, so. Das ist der Fall, wenn es um Paare geht. 0, 0 heißt eben, wir haben 2 Personen, ihre gleiche Lebenserwartung sind 0 Jahre. Das heißt 0, 1, einer hat die Lebenserwartung 0, die andere hat 1. Und darunter steht dann die Lebenserwartung der betreffenden Gesellschaft, die hier aus 2 Personen besteht. Aber wir wollten ja Dreiergesellschaften betrachten. Und das ist wieder das Original. Sie sehen ja 0, 0, 0. Also alle 3 Leute haben die gleiche Lebenserwartung, 0 Jahre. Oder hier 0, 0, 1, 0, 1, 1. Und Sie bemerken bitte, wir hatten 4 verschiedene Lebenserwartungen. Wir bilden jetzt also unter der Voraussetzung, dass wir Wiederholungen haben, alle denkbaren Kombinationen. Wenn man es eben nicht weiß, muss man eben so lange probieren, bis man alle erfasst hat. Und wenn Sie das auszählen, 4, 7, 9, 10 und nochmal 10 sind 20. In der Tat, es sind 20, wie wir anhand der Formel schon vorher wussten. Und darunter stehen jetzt die Lebenserwartung dieser Gesellschaften. Das ist jetzt simpel, weil es einfach die größte Zahl ist, die in dieser Trippelbildung auftritt. 2, 3, die anderen spielen dann gar keine Rolle mehr. Es spielt auch keine Rolle, in welcher Reihenfolge wir hier die Lebenserwartung aufschreiben. Wir haben eine Gesellschaft mit 3 Personen und ob wir jetzt also Müller, Schulze, Lehmann nehmen oder Schulze, Lehmann, Müller, das ist ja offensichtlich egal. Deswegen sind es Kombinationen und nicht etwa Variationen. So, gucken wir uns das zusammengefasst an. Achso, ich sollte noch vielleicht nochmal zurückgehen. Dann sehen wir hier, also dreimal tritt die Lebenserwartung für Gesellschaften 1 auf, 0 zählt ja dann gar nicht mit. Und hier sind es 6-mal die Lebenserwartung 2 und hier sind es 10-mal die Lebenserwartung 3. Das spiegelt sich hier in dieser Aufstellung. 3-mal 1 plus 2-mal 6 oder 3-mal 4 ist offensichtlich dasselbe plus 3-mal 10. Also wir können das so schreiben, jedenfalls Leibniz hat es so gemacht, 3-mal 6 über 4. 6 über 4, ist ja klar. X war 4, also 4 plus 2 über 4, 6 über 4. Und wenn man das ausrechnet, also die Mathematiker unter Ihnen wissen das, die anderen bitte ich das jetzt hinzunehmen, dann kann man diesen Ausdruck, das sind keine wirklichen Brüche, es sieht nur so aus wie ein Bruch, das so schreiben. Also 6 mal 5 mal 4 mal 3 über 4 Fakultäten nennt sich das, 4 mal 3 mal 2 mal 1 mal 3. Das ist dieser Ausdruck und hier wird wieder 4 minus 1 gebildet, sozusagen, weil 4 die möglichen Lebenserwartungsanzahlen sind. Ja, und hier unten ist das sozusagen im allgemeinen Fall ausgerechnet. 3 mal x plus 2 über 4 durch x plus 2 über 3. Und dann gibt es diesen Ausdruck und wie Sie sehen, hat er hier wieder erneut sofort verallgemeinert. Also x ist 4 minus 1, die Differenz ist 3. Im allgemeinen Fall 79 war die maximale Lebenserwartung. 79 minus 76 mal 3 Viertel und hier kriegen Sie den Ausdruck für den allgemeinen Fall. Gucken wir uns, aller guten Dinge sind bekanntlich drei, einen dritten Fall an, der nochmal anders gelegen ist. Wir haben zwei Personen verschiedenen Alters, also 74, 75 Jahre alt. Sie gehören verschiedenen Gesellschaften von 6 bzw. 5 Personen an, deren Mitglieder nach 5 bzw. 4 Jahren sterben müssen. Spätestens, weil wir ja weiterhin 79 als maximale Lebenserwartung zugrunde gelegt haben. Und gleiche Lebenserwartungen sind möglich. Wir gucken uns das einmal in seiner Aufstellung an. Wir haben hier A, B, C, D, E, F. Das sind die 6 Personen der einen Gesellschaft. Und wir haben hier L, M, N, O, P. Das sind die 5 Personen der anderen Gesellschaft. Jetzt bilden wir zwischen den 6 und den 5 Personen der beiden Gesellschaften alle möglichen Paare. Nach Adam Riese sind das 6 mal 5. Und so ist es ja auch. 30 kriegen wir hier. Und darunter stehen jetzt immer bereits die Lebenserwartung dieser Paarbildungen. Nicht? Also wenn hier 1 steht, dann liegt das daran, dass B eine Lebenserwartung von 1 hat. Dagegen L stirbt ja bereits im ersten Jahr und so weiter. So, und das bedeutet, ich gehe noch einmal zurück, Sie sehen das hier, wir haben 30 Paare, eine gesamte Lebenserwartung 95, das hätten wir jetzt eben ausrechnen können, also kriegen wir 95 durch 30 heraus als mittlere Lebenserwartung unter diesen Umständen. Wir wissen nicht, wir haben 2 Personen, welche Person nach welchem Jahr stirbt, das macht die Sache etwas schwieriger. Das hatten wir gerade betrachtet. Damit kommen wir zum letzten Thema, Staatsverschuldung. Also wir hatten das schon gehört, das Gemeinwohl geht grundsätzlich vor Individualwohl. Und er sagt das explizit noch einmal, denn auf das Gemeinwohl ist immer die höchste Rücksicht zu nehmen. Der Staat muss das Recht haben, auch Teilzahlungen durchzusetzen, weil er eben den Gesamtbetrag nicht sofort zurückzahlen kann, was man einem Privatmann gegenüber nicht erzwingen kann. Der kann nicht gezwungen werden, sozusagen Teilzahlungen gegen seinen Willen zu akzeptieren. Man kann aber die Dinge sozusagen ein bisschen freundlicher gestalten, indem man etwa den Zinssatz erhöht. Man sagt, gut, das Risiko ist ja da, dann geben wir ihm jetzt nicht 5%, sondern 6% oder 7%. Und entsprechende Vorschläge wurden ja auch gemacht. Die damals Mächtigen, so wie heute übrigens auch, brauchten immer viel Geld und wandten sich gegebenenfalls nach den Niederlanden, wo also reiche Kaufleute waren. Der Kaiser in Wien hat dort also unter anderem Geld aufgenommen gegen viel zu hohe Zinssätze, also 20%, das überlebt keiner. Er gibt uns ein Beispiel. Wir haben eine Stadt, ich werde gleich ein konkretes Beispiel geben, aber das ist erstmal ein Leibnizes Beispiel. Eine Stadt, die hat Einkünfte von 24.000, sagen wir mal Euro, weil wir jetzt eben in Euro rechnen. Sie muss 5.000 Zinsen zahlen, Euro, und hat öffentliche Bedürfnisse, also Ausgaben von 20.000. Mit anderen Worten, sie hat von vornherein 1.000 Euro jedes Jahr zu viel. Und wenn sie da nichts unternimmt, wird die Situation immer schlimmer. Also dies leuchtet jedem ein, der bis 3 zählen kann. Und da sagt er eben, die Gläubiger erhalten jetzt nur 13.000 oder 14.000 Euro jährlich für einen Zeitraum von 10 Jahren. Die Bürger müssen sozusagen ihre eigene Stadt unterstützen, weil das Gemeinwohl dem Individualwohl vorgeht. Und man muss auch über eine zeitweise Beschränkung der öffentlichen Ausgaben nachdenken. Ja, nun, wie ist das Berlin, wo ich ja herkomme? Berlin hatte 2001 Schulden in Höhe von, übrigens heute noch genauso viel, es ist nicht ein Euro bisher zurückgezahlt, ja, 69,12 Milliarden. Das ist schon etwas heftig. Ja. Zinsen von 4 Milliarden. Die Situation war also damals 2001 1,3 Millionen Mal schlimmer, als es im Leibnizschen Beispiel war. Und das sehen Sie hier noch einmal. Das ist der Tagesspiegel einer der seriösen Berliner Tageszeitungen, der am 22. Februar diese Rechnung aufgemacht hat. Also heute sind wir bei einer schwarzen Null, immerhin. Ja. Aber von Rückzahlungen und jetzt angesichts der neuen Situation ist so keine Rede. Ja. Sie sehen, wie der Stein nach oben ging. Ja, und um hier noch eine absurde andere Konsequenz aufzuzeigen, im selben Tagesspiegel hieß es auf einer anderen Seite, Pensionskosten belasten die Universitäten. Darüber kann man eigentlich gar nicht mehr lachen, weil das natürlich, das ist Absurdität. Ja. Sehen Sie, was hier steht. Wegen der Versorgung der Senioren, das sind die Professoren, ja, müssten dann Ausbildungsplätze für die Jugend geopfert werden. Eine solche Alternative darf eigentlich nicht eintreten. Ja. Damit komme ich zu meinem Epilog. 1995 hat der französische Wissenschaftshistoriker Marc Parmentier einen kleinen Band herausgebracht über die Schätzung von Wahrscheinlichkeiten. Um es freundlich zu sagen, sehr fehlerhaft, das ist aber jetzt schon untertrieben und auch sehr unvollständig, wurde nicht recht bekannt. 2 Jahre später hat Walter Hauser eine Dissertation veröffentlicht über die Wurzeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung und dort geht es im großen Stil um die Veröffentlichung, von denen wir ja gesprochen haben. Jan de Witt von 1671, von William Petty 1682, John Gorn 1662 und so weiter. Wie gesagt, Leibniz kannte diese Dinge und hat sie exerpiert. Man sprach von politischer Arithmetik und Hauser diskutiert also das, was man damals über Abschreibeordnung wusste. Also wie viele Leute leben nach wie vielen Jahren noch. Ja. Demografie, Leibrenten, Versicherungsprobleme. Aber Sie ahnen es, von wem nicht die Rede ist, überhaupt nicht. Das ist von Leibniz, weil dessen Studien, und das ist hier eben ein etwas unglücklicher Sonderfall, nicht bekannt waren. Man wusste auch, dass Jan Hutte, das ist übrigens ein Amsterdamer Bürgermeister gewesen, 1671 Sterblichkeitstafeln an Huygens, einen der großen Physiker in Paris, also an sich Niederländer, geschickt hat. Und die Situation änderte sich eben schlagartig im Jahre 2000, als die 50 wichtigsten Hauptschriften zur Versicherungs- und Finanzmathematik herauskamen, ein dicker schwarzer Band, das kann man ruhig sagen, finanziert von der VGH, Versicherungsgruppe Hannover, die, und das sollte ich hinzufügen, warum die das gemacht haben, sich der Idee nach auf den Leibnizschen Solidaritätsgedanken zurückführt. 1750 wurde die Landschaftliche Bahnkasse gegründet und 250 Jahre später ist das Jahr 2000. Wenn man in das Hauptgebäude in Hannover der VGH hineingeht, dann sieht man die Porträts der Vorstandsvorsitzenden. Und übergroß der erste Vorstandsvorsitzende, raten Sie, wer das ist, Leibniz. Ja, Sie beziehen sich also auf Leibniz und unterstützen übrigens auch eben etwa in diesem Zusammenhang die Leibniz-Forschung. Ja, und das ist mein letztes Bild. In Paris gibt es, wie Sie hier unten sehen, ein nationales Institut für demografische Studien. In Paris war Leibniz immer hoch angesehen. Er hat ja da 4 Jahre seines Lebens entscheidend verbracht. Die haben den Band gesehen, sofort studiert und bereits ein Jahr später Leibniz und die Überlegungen über das menschliche Leben herausgebracht. Also dies ist eine sehr erfreuliche, schnelle Rezeption neuer Forschung in Frankreich. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Geduld.